Genau. Apokalypse Now. Das ist unsere neue Serie und der Raffi hat sie fantastisch eingeleitet. Wir werden alle glücklich sein. Wir sehen es dann mal. Apokalypse, Buch Offenbarung, das letzte Buch in der Bibel. Ich habe noch nie so viel darüber nachgedacht und gelesen. In meinen ganzen 35 Jahren als Pastor habe ich mich darum gedrückt, über die Apokalypse, über die Offenbarung als Ganzes mal zu predigen. Ich dachte mir, jo, wenn ich da mal alt bin, jetzt bin ich's. Genau, jetzt ist es soweit gekommen und ich bin selbst erschrocken. Apokalyptische Szenarien, Leute, die haben momentan ja auch Konjunktur. Nicht nur, weil sie in der Bibel drin stehen. Es ist eine Corona-Krise in der Klimaschutzbewegung, in der Finanzwelt, in gewissen Sekten, aber auch in den Kirchen hatte Apokalypse, die Offenbarung, momentan Konjunktur. Die Menschheit ohne Zukunft. Es ist nicht das erste Mal, dass der Weltuntergang prophezeit wird, wenn wir uns nicht wirklich ändern. Unzählige Prediger durch alle Jahrhunderte haben das immer wieder angekündigt, jetzt ist bald das Ende naht. Sollten wir nicht unser Verhalten wirklich auch ändern und umkehren? Auch die Initiatorin von dem Fridays for Future, der Greta Thunberg, hat auch zur Umkehr aufgerufen. Nicht wegen einer prophetischen Gabe, sondern sie hat aus wissenschaftlichen Gründen, wir müssen umkehren, weil das Ende naht. Also in verschiedenen Bereichen wird das immer wieder thematisiert. Die Vorstellung, dass die Welt einst oder eben schon bald untergehen könnte, die Vorstellung ist in unserer westlichen Kultur tief verwurzelt. Das ist tief verankert in unserer Gesellschaft, das kennt man. Irgendwann geht die Welt vielleicht doch mal unter. Und das hängt nicht unwesentlich mit dem letzten Buch der Offenbarung zusammen. Dass das auch in unserer Breitengraden so ein großes Thema ist, dass tatsächlich irgendwann die Welt verwandelt wird, untergeht, wie wir sie jetzt kennen. Und dieses letzte Buch von der Bibel, der Offenbarung, eben kann daraus Apokalypse, sie prophezeit wirklich ein Ende von dieser Erde, eine letzte Schlacht zwischen Gut und Böse, massive Erschütterungen. Und dieses letzte Buch der Bibel ist durch alle Jahrhunderte immer eine inspirierende Quelle gewesen für Künstler, eine inspirierende Quelle für Filmemacher, für Game-Entwickler, für Sektierer, für Menschen, die Verschwörungsgeschichten finden, nicht nur Verschwörung, das hat was, oder aber auch einfach für Kirchen. Das letzte Buch der Bibel ist eine wirkliche Quelle für alle möglichen Sachen hindurch. Albrecht Dürer, der gute Mann, von ihm stammt der Hintergrund von unserem Seriendesign. Er hat mehrere Szenen aus der Apokalypse so holzschnittartig gemacht, unter anderem eben diese vier apokalyptischen Reiter, die in der Offenbarung geschildert werden. Eindrücklich hat er sie dargestellt. Oder dieses siebenköpfige Tier, wo aus dem Meer hervorgeht. Dieses eigenartige Löwe mit dem Hörnern obendrauf. Oder aber die sagenumwobene babylonische Hure, die im letzten Buch von dieser Bibel vorkommt. Und sie hat er eindrücklich dargestellt. Im Schloss von Angers im Loiretal, sind ganz riesengroße Wandteppiche ausgestellt. Die können Sie dort sehen. Meterhohe Wandteppiche. Wir waren vor einigen Jahren dort und haben sie angeschaut und haben das mal ein bisschen näher entdeckt. Wandteppiche im 14. Jahrhundert entstanden, Meter hoch. Und die ganzen Wandteppiche haben nur ein Thema, und zwar die Offenbarung. Mehrere Szenen sind dargestellt, handgeknüpft. Wir haben ein Buch damals gekauft, wo alles Mögliche drin erklärt wird. Ganz viel Bibeltexte und nebendran diese Wandteppiche. Im 14. Jahrhundert in Auftrag gegeben und irgendwann dann fertiggestellt, in Kirchen ausgehangen und jetzt in diesem Schloss ausgestellt, wo man das bewundern kann. nicht nur die Knüpfkunst, sondern die Fantasie dahinter, die Gedanken und das Handwerk, wie das denn gemacht worden ist. Meterhohe Teppiche. Man könnte sagen, das sind die Vorläufer, diese Wandteppich von so apokalyptischen Filmen, also Standbilder. Riesengroß, beeindruckend. Und bis in der Neuzeit, diese apokalyptischen Themen, die haben wirklich Konjunktur. Wir kennen alle diese bildgewaltigen Weltuntergangsfilme, die die Konjunktur durch alle Zeiten durch hatten. Apokalypse Now, Francis Ford Coppola. Kennt ihn einer noch? Die Eltern vielleicht unter uns, ja. Ja. Ihr müsst euch nicht outen. Dieser Film, wo in Vietnam Untergang, der Krieg dargestellt wird, ist wahnsinnig eindrücklich. Aber auch andere Filme. Und immer wieder Klimawandel, Atomkriege, Übervölkerung, Pandemien, Meteoriten. Das sind immer die gängigen Hintergrundfolien von dieser apokalyptischen Szene. 2012, dieser eine Film. Sagenumwoben, wo die Welt untergeht. Oder Armageddon, The Core, Deep Impact, auch so ein gewaltiger Film. Book of Eli oder World War Z. Ich glaube, ich habe alles Gewaltige jetzt erwähnt, was man so erwähnen kann. Ne? Überall geht die Welt unter. Dramatik. Mutanten kämpfen miteinander, Heerscharen, 1000 Millionen Menschen sterben oder eben Städte werden vernichtet. Epische Schlachten. Und interessanterweise, man muss die Filme nicht toll finden, aber du wirst in allen Filmen immer eine Sprache finden, wo sich an der Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, tatsächlich anlehnt. Sprachliches Buch mit 7 Siegeln, was ist da? Zorneschalen, Reiter und sehr viele Analogien werden dort gemacht. Und die Offenbarung hat es tatsächlich in sich. In dem Buch der Offenbarung geht es um Zahlen. Ganz viele Zahlen kommen vor, Zahl 7, sehr, sehr prominent, dann 666. Die Zahl von dem Antichristen, vom Satan schlechthin. 144.000 werden irgendwo, sind dann mal im Himmel und singen Halleluja. Große Mächte, eben Antichristen, die Hure Babylon, Monster über Monster. Wenn man das liest, kommen wirklich in dieser Offenbarung vortauchen auf. Also Meer, Drachen, wir haben es eben gesehen, mit 7 Köpfen, Reiter. Und immer wieder Seuchen. Immer wieder Seuchen, wo sehr viele Menschen einfach dahinrafft. Und dann gibt es aber auch in der Offenbarung eine Stadt aus Gold, Orte, wo keine Tränen mehr sind, wo es wirklich eine besondere Schönheit, besondere Helligkeit, eine besondere Vollkommenheit uns dargestellt wird. Und ein Lamm. Ein Lamm, ein kleines Lamm, wo gegen Monster kämpft und das letzte Wort hat. Das findet auch alles in der Offenbarung statt. Und all die Schilderungen, die sind eindrücklich und die werfen wirklich Fragen auf oder man könnte auch sagen, die geben Raum für Interpretation. In welcher Zeit leben wir heute? Was hat das mit uns heute zu tun? Wie können wir das irgendwo auf uns anwenden? Hat dieses Buch überhaupt irgendeine Bedeutung für uns? Weil lange Zeit war dieses Buch umstritten. Ursprünglich soll es gar nicht in den Kanon hinein, also in den Umfang von der Bibel. Aber dazu nächste Woche mehr. Was hat das Buch mit uns heute zu tun, Leute? Das Buch schildert wirklich eine Welt, die von dramatischen Erschütterungen und zerstörerischen Konflikten wirklich gezeichnet ist. Das wird da drin beschrieben. Leute, und gefühlt, nicht erst seit der Corona-Krise, gefühlt, wenn man so umherfragt, so ganz nebenbei, rücken manche Krisen wie uns auch hier näher auf den Leib. 9/11, Finanzkrise 2008, der arabische Frühling mit all seinen Auswirkungen, die es hat mit diesem andauernden, brutalen syrischen Bürgerkrieg und das Aufkommen von einem ganz neuen Autoritarismus. Immer mehr starke Männer, die wirklich oder sagen, so muss es sein und so wird es auf keinen Fall weitergehen und so weiter. Leute, aus den Gründen werden wir uns in der nächsten Woche mit dem Buch, dem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, beschäftigen. Was wirklich aktuell ist. Und tatsächlich, was in unserer Zeit auch, glaube ich, zu sagen hat. Und wir beschäftigen uns mit dem Buch, wo von allen möglichen Gruppierungen zitiert wird und daraus vorgelesen wird und interpretiert wird in unserer Zeit. Aber wir beschäftigen uns auch aus einem anderen Grund noch mit dem Buch der Bibel. Nicht nur, weil wir in einer Zeit sind, wo man gefühlt irgendwie die Krisen näher rankommen, uns auf einmal auch in einem anderen Maß wie betreffen, sondern wir beschäftigen uns auch mit dem Buch, weil das letzte Buch der Bibel, Leute, gibt uns eine der klarsten und schärfsten Visionen von Gott für sein letztliches Ziel mit uns als Menschen, weltweit. So die klarste und schärfste Vision, wie man sich überhaupt vorstellen kann, was Gott wirklich im Sinn hat, was seine Geschichtsschreibung im Sinn hat mit dir und mir, mit unserer ganzen Menschheit. Und deswegen ist wichtig, dieses Buch zu lesen. Es gibt eine ganz klare Vision über die Art und Weise, wie die mächtigen Kräfte, die zerstörerischen Kräfte des Bösen, die auf tausend verschiedene Art und Weisen am Werk sind und nicht zuletzt in götzendienerischer Art und Weise und auch in korrupten, tyrannischen politischen Systemen, wie die gestürzt werden. Wie das tatsächlich passiert und wie das geschildert wird und durch wen, durch was. Und das ist erstaunlich in dem ganzen Buch von der Offenbarung. Es kommt sehr viel Gewalttätiges drin vor. Wir werden einen Gottesdienst nur darüber haben, hey, ist Gott letztlich doch ein Rambo? Ist Gott letztlich so ein Rambo, der alles niedermäht? Was für eine Vision steckt denn dahinter? Wie muss man das denn lesen? Interessanterweise taucht immer wieder ein Lamm auf. Und letztlich besiegt ein Lamm alles Zerstörerische. Aber eben, dazu in den nächsten Wochen mehr, zu all der Gewalt und all den komischen Bildern, die darin vorkommen. Leute, ich glaube, in einem kurzen Satz zusammengefasst, die Offenbarung ist eine Vision gegen Monster. Eine ganz grandiose Vision gegen Monster. Monster kommen vor, ausführlich, aber es gibt noch viel größere Aspekte drin. Es ist eine großartige Vision gegen Monster. Ich glaube, es ist der Schlüsseltext der Offenbarung für eine Welt voller Krisen und eine echte hoffnungsvolle Vision vom Kommen des universellen Reiches Gottes. Und deswegen glaube ich, das hat auch wirklich Auswirkungen auf uns hier. Wer sich, und ich möchte da vom Anfang an ein bisschen sensibilisieren darauf, wenn du dich darauf einlässt und in den nächsten Wochen selbst mal die Offenbarung vielleicht liest, wenn du dich darauf einlässt, look, dann ist ein Rückzug in unsere kleine private Welt, ist an sich, der ist dir verstellt danach. Dann geht es einfach nicht nur um me, um my Jesus und wie werde ich heiliger und wie werde ich netter. Wenn du das Buch von der Offenbarung liest und wirklich ein Stück an dich rankommen lässt und sagst, das möchte ich mir antun, dann kann man sich nicht zurückziehen einfach und sagen, jetzt muss ich mal für mich schauen. Und das hängt sehr damit zusammen, an wen ist das Buch geschrieben worden. Und noch was zu Beginn von der Serie. In der Offenbarung werden verschiedene Ereignisse geschildert. Da werden Zornschalen werden ausgeschüttet, dann passiert das, dann passiert das, dann passiert das. Und ich sage es ganz am Anfang, die Offenbarung ist kein Buch, wo unser Fahrplan offenbart wird, dann kommt das, dann kommt das, da musst du links abbiegen, da darfst du auf keinen Fall rechts abbiegen, da musst du den Weg hier gehen. Das ist kein Fahrplan im Sinne, das passiert alles miteinander. Und das ist auch nicht irgendwie eine apokalyptische Seifenoper, die man gar nicht ernst nehmen muss. Das ist es nämlich auch nicht. Es ist keine esoterisch verschlüsselte Geschichte mit unterlegten Zahlencodes. Falls du auf das gehofft hast, muss ich dich enttäuschen. Aber wir werden über die Zahlen reden. Aber es ist eben nicht das. Und nochmals, es ist kein Fahrplan fürs Ende der Welt. Aber sehr wohl wird das Ende von unserem, was wir als Welt kennen, wird geschildert. Und sehr wohl betrifft das uns heute. Aber es ist kein Fahrplan dahinter im Sinn von, wie es momentan an manchen Orten gängig ist, zu sagen, dann kommt Covid-19, dann kommt Covid-20, weil Bill Gates steckt ja dahinter, dann kommt Covid-21 und dann kommt die Impfung, dann kriegst du Impfpass und dann ohne Impfpass darfst du irgendwann dann nicht mehr einkaufen oder nicht mehr reisen und all die Sachen haben durchaus eine relevante Bedeutung heute und sind relevante Fragen. Aber hinter dem Buch der Offenbarung steht nicht ein minutiöser Fahrplan, aber es zeigt die Vision, was Gott als Geschichte vorhat und mehr dazu in den nächsten Wochen. Wer als Fahrplan dran geht, wer denkt, das ist irgendwie, dann muss das und das passieren, der verpasst, glaube ich, die hoffnungsvolle Message, wo in dem Buch vorkommt. Offenbarung 1. Wir lesen ein paar Verse miteinander. In diesem Buch enthüllt Jesus Christus was ihm von Gott über die Zukunft gezeigt worden ist. Gott hat ihm den Auftrag gegeben, seine Diener wissen zu lassen, was kommen muss und schon bald geschehen wird. Und deshalb sandte Jesus seinen Engel zu seinem Diener Johannes mit der Anweisung, ihn die zukünftigen Dinge sehen zu lassen. Johannes nun berichtet alles so, wie es ihm gezeigt wurde und wie er es als Botschaft Gottes von Jesus Christus empfangen hat. Glücklich. Glücklich, wer aus diesem Buch vorliest. Glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach richtet. Denn was hier angekündigt ist, wird sich bald erfüllen. Johannes an die 7 Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade und Friede wünsche ich euch von dem, der ist, der war und der kommt, von den 7 Geistern, von seinem Thron und von Jesus Christus und von den vertrauenswürdigen Zeugen für die Wahrheit, der als erster von den Toten auferstanden ist und jetzt über alle Könige der Erde regiert. Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat. Ihm, der uns zu Mitherrschern in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat. Ihm gebührt die Ehre und die Macht für immer und ewig. Amen. Und er wird wiederkommen. Auf den Wolken wird er kommen. Und alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Sein Anblick wird alle Völker der Erde in Schrecken und Trauer versetzen. Ja, Amen, so wird es sein. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge, sagt Gott, der Herr, der ist und der war und der kommt, der allmächtige Herr. Ich, jetzt redet Johannes da, Johannes, euer Bruder, bin auf der Insel Patmos verbannt worden, weil ich das Wort Gottes verkündigte und für die Botschaft von Jesus eintrat, gefangen genommen, deportiert. Ich bin also wie ihr um Jesu Willen in Bedrängnis. Aber durch Jesus haben wir alle auch Anteil an Gottes Reich und sind dazu aufgerufen, unbeirrt durchzuhalten. Hier auf Patmos wurde ich in einem Sonntag, dem Tag des Herrn, vom Geist Gottes ergriffen. Ich hörte hinter mir eine Stimme, die durchdringend wie eine Posaune klang und die mir befahl, schreibe das, was du siehst, auf eine Schriftrolle und schicke sie an die 7 Gemeinden. So fängt die Offenbarung an. Johannes. Johannes ist auf Patmos, kleine Insel, und schreibt. Und es ist nicht der Johannes, der das Johannes-Evangelium geschrieben hat. Es ist auch nicht der Johannes, der die Johannesbriefe geschrieben hat, sondern irgendein Johannes. Man nannte ihn Johannes den Seher, den Propheten. Es gibt verschiedene Geschichten, die um ihn herum ranken, wie er nach Patmos gekommen ist. Offensichtlich ein Mann, der für das Evangelium eintrat, der predigte, der sich nicht mundtot machen ließ, der sich auch nicht einfach so den Mund verbieten lässt, sondern wirklich, er hat gepredigt und ist deswegen gefangen genommen worden. Hopp, zack, nach Patmos. Weg mit dir, das ist mir, du bist zu heikel. Und dort auf Patmos hat er diese Vision. Der Sinn und Zweck von der ganzen, was er jetzt aufschreibt, ist letztlich, dass diese Rolle, die Schriftrolle, kein Buch mit 7 Siegeln bleibt. Wie das so in unserem Sprachgebrauch ist, ein Buch mit 7 Siegeln, ich verstehe überhaupt nichts. Die Offenbarung ist geschrieben worden, damit es eben das nicht bleibt, sondern enthüllt wird, diese Schriftrolle. Ihr sollt wissen, was kommt. Ihr sollt informiert sein, ihr Gemeinden. Ihr sollt doch wach werden, hey, was passiert denn jetzt dort und so weiter. Und dann ist tatsächlich dann die Rede von schrecklichen Katastrophen. Deckelweise geht es Katastrophen weiter. Aber ganz am Ende, ziemlich am letzten Kapitel, vorletztes Kapitel, dann entsteht auf einmal diese neue Welt, als Symbol mit neues Jerusalem. Eine Neuerschaffung passiert, wo keine Tränen mehr sind, wo Licht ist ohne Ende, wo Menschen wirklich in der Gemeinschaft miteinander leben, wie es immer gedacht war. Alles kommt irgendwo zusammen. Und es ist nicht als Schreckensszenario gedacht. Der Johannes schreibt das nicht, damit wir Angst kriegen oder die Gemeinden Angst kriegen und sich jetzt fürchten, was kommt jetzt alles möglich, sondern er schreibt das mit der Intention als Ermutigung. Er will die Leute ermutigen. Hey, da gibt es wirklich ein Ende irgendwann. Gottes neue Welt zieht herauf. Sie drückt schon durch alle Ritzen durch. Hab keine Angst. Er sagt, Leute, das ist ermutigende Schrift für euch. Alles, was kommt, ja, das ist logisch, weil das sind Umwälzungen, weil die Mächte von Gut und Böse aufeinander prallen. Und mittendrin steht Jesus und sagt, ruft, hey, ihr müsst euch nicht fürchten. Das hat Jesus schon seinen Jüngern damals gesagt. Die Adressaten, also an denen diese Offenbarung geschrieben worden ist, das waren nicht irgendwelche, wie soll man sagen, so naseweise, verschwörungsgeile Leutchen in Kleinasien. die einfach mal das Neueste wissen wollten, was gibt es denn demnächst irgendwo hier für interessante Dinge. Es waren 7 kleine Gemeinden, winzige Minderheiten, die teilweise in großen Städten lebten. In Städten, wo heidnische Götter verehrt worden sind, der römische Kaiser angebetet wurde. Und die 7 Gemeinden stehen gewaltig unter Druck. Die werden verfolgt zum Teil. Zum Teil gab es sogar schon Tote. Die stehen wirklich unter Druck. Und der Prophet Johannes, der hat das selbst erlebt. Deswegen ist er ja verbannt worden auf die Insel Patmos. Also er ist nicht auf Patmos, um das mal deutlich zu machen, weil er eine schöne Mittelmeerreise all inklusive gebucht hat. Patmos soll sehr schön sein. Das ist er nicht. Nein, er ist wirklich verbannt worden, weil er das Evangelium gepredigt hat. Und dann schreibt er das auf und sagt, look, die Vision, die Gott für uns hat, ist eine ermutigende Vision. Ihr kommt euch vielleicht jetzt als Minderheit, ihr kleinen Gemeinden. Ihr kommt euch als Minderheit vor, ihr werdet verfolgt. Aber denkt dran, ihr spielt eine Schlüsselrolle. In dem ganzen Chaos, in den ganzen Wirren ist es wirklich, ihr seid wie ein Angelpunkt. Gott hat euch nicht vergessen. Gott, in Gottes Geschichtsschreibung spielt ihr, kleinen Gemeinden, spielt ihr eine wesentliche Rolle. Und deswegen wird es euch offenbart werden. Deswegen haltet durch, ruft er ihnen zu. Haltet durch, haltet an dem fest, lasst euch nicht einschüchtern. Gott hat euch nicht vergessen, sondern er wird eingreifen und die ganze Welt erneuern. Wie muss man der Offenbarung lesen? Am besten kann man es vielleicht so ein bisschen verdeutlichen. Die Offenbarung spielt auf 3 Bühnen ab. Und die erste Bühne ist wirklich, das sind diese 7 kleinen Gemeinden. Das ist die allererste Bühne, wo alles drauf stattfindet. Teilweise sind die Gemeinden von Paulus damals mitgegründet worden. Es sind Gemeinden, Kirchen im feindlichen Umfeld. Die waren Minderheiten, die hatten Angst zum teilweise ums Überleben. Und seine Briefe, die schickt er im 2. und 3. Kapitel, wo dann explizit die Gemeinden angesprochen werden. Ey, um das geht's hier. Und das Schicksal von den Gemeinden kommt später in der Offenbarung immer wieder vor. Man merkt, da und dort passiert was mit ihm. Und für die Menschen, die 7 kleinen Gemeinden, ist die Offenbarung primär geschrieben worden. Aber natürlich gilt es auch für uns. Aber primär sind das 7 kleine Gemeinden, für die wurde das geschrieben. Das ist die erste Bühne. Die zweite Bühne, wo man der Offenbarung drauf liest, ist wie der Thronsaal. Und wir haben auf einmal einen Blick in den Himmel hinein. Und der Himmel ist nicht irgendwo, sondern der Himmel ist die verborgene Seite von dieser Erde. Die unsichtbare Seite von dieser Erde. Und Johannes schreibt jetzt darüber, über diesen Thronsaal, wo Engelsmächte sind, wo das Lamm ist, wo die Ältesten sitzen und beschreibt so diesen Thronsaal. Das ist die zweite Bühne. Aber das ist die unsichtbare Seite von der Erde. Nicht ein Ort weit weg, sondern das hat sofort einen Zusammenhang mit der ersten Bühne. Da steigen Gebete auf, wird beschrieben, als Rauchopfer und so weiter. Und die kommen im Himmel an. Das ist ja nicht weit weg, sondern das ist ganz nah beieinander. Das ist die zweite große Ebene von der Offenbarung. Und dann gibt es die dritte große Ebene. Und das ist an sich die Bühne von der Macht. Das sind all die gewaltigen Mächte, Könige, das boshafte Monster, die in Aufruhr gekommen sind durch dieses Lamm am Kreuz und sich jetzt aufmachen und kämpfen und wie irre unterwegs sind, gegen die neue Botschaft anzukämpfen. Und das ist die dritte Bühne. Und Johannes beschreibt das als einen Ort, wo wirklich das Gute, der Himmel gegen das Böse wie kämpft und wie das so eine Auseinandersetzung auf einmal gibt. Und er macht das sehr bildgewaltig, Himmel mit den Monstern, Drachen, Seuchen, Reiter, alles Mögliche. Und die Mächte von diesen Königen sind in Aufruhr, weil da ein Lamm gekommen ist und gesagt, wir kämpfen für die Schöpfung. Wir kämpfen von dem ersten Buch an, von der Geschichte Gottes mit uns Menschen, kämpfen wir für die Wiederherstellung von dieser Schöpfung. Und die wird kommen. Es wird eine Neuschöpfung geben. Das ist die große Vision gegen diese Monster, die sich hier erheben und sagen, das geht gar nicht. Und wir wollen dieses Lamm schlachten, wir wollen es töten, wir wollen es mundtot machen bis zum geht nicht mehr. Diese Mächte sind wirklich im Aufruhr. Und dann wird beschrieben, wie der Zorn von Gott, Gott als zorniger Gott wird dargestellt, wie er wirklich sich ausschüttet. Gott schaut nicht drüber hinweg, wie mit Menschen umgegangen wird. Gott schaut nicht über Ungerechtigkeit hinweg. Gott ist zutiefst am Ringen für seine Schöpfung, die getreten wird und zerstört wird. Und er macht deutlich, ich halte an meinem Projekt. Ich halte an meinem Projekt, wo er in den ersten Seiten der Bibel angefangen hat. Ich halte an dem Projekt feste, bis zum Schluss. Und Raphael Caruso hat es gut gesagt, wie er früher bei den Kindern das erzählt hat. Das ist Gottes Geschichte. Es gibt in den letzten Kapiteln von der Bibel, kommt nirgendwo mehr Schuld und Sünde vor. Es ist ein neuer Ort, das ist eine Neuschöpfung. Und das ist die große Vision gegen diese Monster. Und da kommen die ersten Buch, die ersten Seiten mit den letzten Seiten kommen zusammen. Er hat das erste Wort gesprochen und er wird auch das letzte Wort in dem Drama sprechen. Leute, und in dem Buch von Offenbarung wird deutlich, wer dahinter steckt. Das sind wirklich zerstörerische Kräfte des Satan, der Drache. In vielen Bildern wird er dargestellt. Und die drei Bühnen kommen jetzt zusammen in der Offenbarung. Der Himmel, die Welt und die sieben kleinen Gemeinden. Es gibt wie keine Trennung mehr. Eine Neuschöpfung. Ich lese weiter aus Offenbarung 1. Ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war. Und ich hörte, wer mit mir redete. Da sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte und trug ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle und seine Augen glichen lodernden Flammen, seine Füße glänzten wie Golderz und das im Schmelzofen glüht und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er sieben Sterne. Und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Doch er legte seine Hand auf mich und sagte, hey, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte, der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in aller Ewigkeit. Ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Todesreich. Albrecht Dürer hat diese Szene eindrücklich mal festgehalten. Gott, wie er da thront, dieses zweischneidige Schwert da in seinem Mund und der Johannes, der zuerst mal wie tot, wie ohnmächtig fällt auf den Boden und weiß gar nicht, wow, was ist da? Er ist erschlagen von dieser wuchtigen Erscheinung. Und das allererste, was er dann hört, hey, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, ich habe die Schlüssel zum Tod und der Unterwelt. Und das ist ein gewaltiges Bild. Ich habe die Schlüssel vom Tod und von der Unterwelt. In der griechischen Mythologie, der Gott Hades, der Gott der Unterwelt, der wird immer dargestellt mit so einem Dreizack und Schlüsseln. Als Symbol dafür, Hades entlässt niemand aus dem Todesreich. Er hat die Schlüssel. Er schaut, dass niemand rauskommt aus dem Todesreich. Und Jesus explizit ist nach seinem Tod in den Hades, in diese Unterwelt, in dieses Zwischenreich und hat die Schlüssel genommen und sagt das explizit jetzt in dieser Vision dem Johannes, hey, look, ich habe die Schlüssel. Der Tod hätte die Schlüssel nicht mehr. Nix, das ist kein endgültiger Ort. Gott kommt wirklich zu seinem Ziel. Ich habe das. Leute, das Buch ist geschrieben, damit wir Mut, den Mut von Glauben denjenigen weitergeben, die momentan vielleicht festgeschlossen sind oder fest weggeschlossen sind, die in ihrem Selbst, in ihren Ängsten und ihren Befürchtungen in dieser Welt wirklich eingeschlossen sind. Das Tor ist nicht länger verriegelt, weil Jesus hat es aufgeschlossen. Und er hat gesagt, ich habe es in der Hand. Das ist die große Vision. Gegen dieses Monster, wo sagen will, der Tod wird doch siegen. Am letzten Endes werden die Mächtigen und diejenigen, die Gewalt üben, die werden siegen. Und Jesus macht dem Johannes deutlich, nein, no way, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, ihr Ausgesperrten, die sich ausgesperrt fühlen von jeglicher Gemeinschaft. Look, ihr hört dazu. Fürchtet euch nicht, die ihr vielleicht euch abgeschlossen von der Welt vorkommt. Traut euch was, kommt heraus. Oder fürchtet euch nicht, ihr Verzweifelnden, die suchen. Da ist einer, der hat einen Schlüssel für dein Leben. Und du musst ihn nicht länger suchen, das ist wirklich Jesus, der diesen Schlüssel hat. Und fürchtet euch nicht, ihr lieben Christen und Mitchristen, hier, daheim, und wo er vielleicht momentan noch zuschaut. Fürchtet euch nicht, Leute, seid aufgeschlossen. Seid aufgeschlossen und mutig und hoffnungsvoll. Leute, lasst uns zu Türöffnern werden, weil Jesus hätte Schlüssel. Und sagt, geht hin und verkündet diese gute Nachricht. Wir können selbst Türöffner werden für alle, die draußen sind und mitten in so einer Krisenzeit denken, wo führt das hin? Es führt in eine gute Zukunft. Eine gute Zukunft erwartet euch. Leute, wenn das wahr ist, dass Jesus den Schlüssel hat, dass tatsächlich Endzeit ist, seit der frühesten Zeit, seit Jesus in den Himmel gegangen ist, ist Endzeit. Wir warten auf seine Wiederkunft. Ja, darauf warten wir. Es wird wirklich eine neue, gute Neuschöpfung geben. Leute, dann ist Kirche nicht einfach eine Freizeitbeschäftigung für besonders religiös motivierte Leute. Dann ist Kirche wirklich ein Ort, wo Hoffnung rausgehen kann, weil wir Türöffner sind in diese neue Welt und sagt, die kommt uns von vorn entgegen. Wir sind nicht hier irgendwie eine Agentur zur Bewältigung von Krisen. Nein, wir sind der Ort, wo wir festhalten, dass eine Neuschöpfung kommt. Es gibt eine großartige Vision, die kommt uns vorn drin. Leute, wir sind mittendrin in so einem Sturm. Und mittendrin in dem Sturm schaut Gott auf dich und schaut auch auf mich, schaut auf unser ICF, auf seine Kirche weltweit und sagt, look, es stürmt, ja, es kommt wirklich Erschütterung. Aber es gibt eine grandiose Vision dahinter. Und er schaut wie durchs Auge hinter euch, sagt, ich sehe euch. Und sage euch, fürchtet euch nicht. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende und Neuanfang. Alle Tage. Ich werde dieses Projekt wirklich am Ende ins Gute führen. Das Neue hat schon begonnen. Leute, es drückt durch alle Ritzen. Ich habe schon gesagt, es drückt durch. Und Gott ruft dir und mir zu, fokussiere dich darauf. Hab Mut in der Krise. Das Gute wird wirklich am Ende siegen. Glücklich, wer aus dem Buch vorliest und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach richtet. Sich danach richtet. Das hat der Raphael am Anfang nicht gelesen. Sie anwendet, danach richtet. Und richten heißt, ich richte mich auf was aus. Leute, ich möchte euch Mut machen in den nächsten Wochen, ganz bewusst mitten in diesen Krisen, in den dauernden Änderungen, immer wieder Fokus zu gewinnen. Auf der dir sagt, look, fürchte ich nicht. Ich bin mitten in dem Auge vom Sturm. Ich bin dabei. Ich habe gestern Morgen, hatten wir ein Treffen noch mit ICF-Pastoren aus der Schweiz, haben ein Zoom-Meeting gehabt und Leo Bigger und Susan Bigger waren auch dabei und haben so ein bisschen so von ihrer Zeit berichtet und wie wichtig auch für sie der Fokus ist. Meine Frau und ich haben hinterher noch gesprochen, ja, wie wichtig das ist in so einer Phase, in Fokus, die Vision gegen die Monster, gegen all diese wahnsinnigen Dinge, wo einen aufregen, nicht zu verlieren. So Leo in seiner unnachahmlichen Weise hat dann erzählt, look, ich gehe mit meiner Frau, ein paar Tage sind wir immer jeweils 2 Stunden lang am Tag spazieren gegangen. Und die erste Stunde haben wir nur geschimpft, haben nur ausgekotzt, was mich nervt. Nur was mich alles nervt und das und jenes und Sepp und aber und eine Stunde lang nur schimpfen. Und die nächste Stunde haben wir dann gebetet, gesegnet und gesagt, jetzt kommt der Gute, jetzt kommt der Gute, jetzt kommt der Gute. Aber Leute, das ist wirklich, da steckt ein Geheimnis dahinter. Wenn ich abends nach Hause fahre mit dem Velo, in den letzten Wochen und Monaten, das habe ich häufig geschimpft auf dem Velo, habe gedacht, so ein Scheiß, was alles die Krise mit uns macht. Und habe mich bewusst wieder neu fokussieren müssen auf das, was, wofür ich danken kann. Und sagen, Gott, das Gute kommt und an dem möchte ich festhalten. Und ich möchte den anderen segnen. Auch die Menschen, wo mich nerven, ich will sie wirklich segnen, wie der Raffi das heute Morgen in dieser Worship-Zeit gemacht hat. Ich möchte sie segnen, ich möchte den Fokus nicht verlieren, an denjenigen, der gesagt hat, glücklich, wer das liest und sich danach richtet. Fürchtet euch nicht. Ich freue mich auf die nächsten Wochen mit euch. Es wird spannend. Und das Buch will Hoffnung machen. Hoffnung in so einer Krise. Es kommt wirklich gut. Eine großartige Vision gegen den Monster. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Und ich bete noch mit uns. Und dann nehmen wir noch Zeit, diesen Gott anzubeten, der dir und mir zuruft. Fürchte dich nicht. Halleluja. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns gerade in den nächsten Wochen wirklich hier immer wieder daran erinnerst, dass du der Geist bist, Herr, der nicht furchtsam ist, sondern von der Kraft und Liebe und Besonnenheit mitbringst. Und bitte erfüll uns damit, das ganze Kirche. Jesus, wir wollen in dieser Krise, möchten wir Türöffner sein. Möchten wir eine Kirche sein, die wirklich diese Hoffnung verbreitet, dass da Gutes von vorne kommt, dass du eine neue Schöpfung bist vorzubereiten. Ich freue mich darauf, Jesus.